Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund-Unglücklich-Kongress. Mein Name ist Susanne Willhüft und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir wollen heute ein bisschen über freies Leben und Lernen sprechen. Ich habe die liebe Dagmar Neubronner zu Besuch. Dagmar, erstmal, bevor ich dich gleich vorstelle, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
Ja, grüß dich, Susanne. Ich freue mich auch.
Dagmar, du bist in vielerlei Hände, wie wir das gerade schon auch im Vorwege besprochen haben. Du bist Publizistin, du hast einen eigenen Verlag, den Genius Verlag, den kennen mit Sicherheit ganz viele Menschen. Ja, du bist sehr präsent, wenn es um Bücher geht, um das Thema Lernen, freies Lernen, Kindergesundheit. Ja, ist ein großes Thema, da wollen wir uns heute ein bisschen mal drauf einspielen. Du sprichst auch über kosmisches Bewusstsein, also all solche Dinge. Wir können da heute ein bisschen eintauchen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und Dagmar, ursprünglich kommst du aus der Biologie, habe ich gelesen. Wie kommst du dazu, einen eigenen Verlag zu gründen? Hatte das bestimmte Gründe? Warst du rebellisch und passte nirgendwo rein oder was war der Hintergrund?
Ja, also im Grunde ist das Leben ja immer eine Aneinanderreihung von Krisen, die einen dann weiterbringen. Ich habe, wie du sagtest, Biologie studiert und zwar auch sehr erfolgreich und so, bin aber dann in meiner Diplomarbeit mit Tierversuchen konfrontiert gewesen. Also das Institut, wo ich war, hatte dann illegale Mäuse im Keller, die nicht angemeldet waren und so weiter und so weiter. Und ich habe dann also mein erstes Flugblatt verpasst und so. Jedenfalls hatte ich dann zum Schluss ein Diplom mit Auszeichnung, aber war vollkommen, hatte auch sogar eine Doktorandenstelle im Max-Planck-Institut, habe ich dann aber abgesagt, weil ich einfach demotiviert war. Ich war im Grunde, ich hatte das jetzt alles geschafft. Das Studium hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ich hatte irgendwie gemerkt, das bin ich nicht, ne? Und dann habe ich erstmal ein Jahr lang so rumgedaddelt nach meinem tollen Diplom und hab Krankenhausseelsorge gemacht und Praktikum im Waldorf-Kindergarten irgendwie und lauter, also ich war völlig ratlos, ne? Und dann bin ich sehr krank geworden, bin fast gestorben und wäre auch gar nicht so, also hat ein paar Tage gebraucht, als dann klar war, doch, ich lebe jetzt doch noch weiter, dass ich so dachte, bis ich mich freuen konnte. Ich dachte am Anfang, ach nee, irgendwie muss das jetzt sein. War so verheißungsvoll da drüben. Und dann, dann habe ich halt gedacht, na gut. Und habe dann in einem medizinischen Fachverlag angefangen, weil ich immer schon gut mit Sprache konnte. Im Grunde war meine Rebellion schon vorher, weil mein Vater Linguist war. Deswegen konnte ich auf gar keinen Fall irgendwas mit Sprachen machen. Man musste irgendwas ganz anderes machen, wovon er gar keine Ahnung hatte. Und dann habe ich mich sozusagen mir selber wieder angenähert und habe dann in diesem medizinischen Fachverlag als Lektorin gearbeitet. Und habe dann festgestellt, ich war vom Labortäter zum Schreibtischtäter geworden. Die brachten lauter Bücher über Antibiotika raus, die dann von den Pharmafirmen bezahlt und als Geschenke an die Ärzte verteilt wurden. Naja, gut. Und dann habe ich aber, während ich da gearbeitet habe, festgestellt, dass ich auch gut übersetzen kann. Und habe dann in einem Anfall von Help einfach irgendwie Leichtsinn, habe ich mich selbstständig gemacht als Lektorin und Übersetzerin und habe vor allem für den 2001 Verlag gearbeitet. Viele kennen den noch, heute wird das Merkheft, ist schon größer, das war damals ein ganz kleines Merkheft, verschickt. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, da habe ich ganz viele Bücher über Frauen und Kinder, noch nicht so, aber Grenzwissenschaften, also lauter spannende Sachen. Und dann gab es irgendwann Walter Russell, den hatte ich entdeckt, diesen Autor, der eben über kosmisches Bewusstsein geschrieben hat. Und den habe ich dann versucht, meinen Verlagen, für die ich arbeitete, anzudrehen. Aber keiner wollte den. Heute weiß ich warum, weil der ist zu anspruchsvoll, um ein Bestseller zu werden. Und dann habe ich eben meinen Verlag gegründet für Walter Russell im Grunde ursprünglich. Und den gebe ich auch immer noch weiter heraus. Aber dann kam das Thema Kinder und so weiter dann später dazu.
Du hast das gerade in so einem kleinen Nebensatz erwähnt. Ja, du wolltest was anderes machen als dein Vater. Da ist ja schon so dein Thema eigentlich ja schon vorhanden. Das ist ja etwas, was wir heute erleben, glaube ich, auch gerade unsere Zuschauer, dass die Kinder dieser Zeit so ganz anders sind. Ja, und einen ganz anderen inneren Anspruch haben, als ich glaube, die Kinder noch vor 40 Jahren. Und heute ist es, glaube ich, auch noch viel wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen, den Kindern ein Leben zu schenken, in dem sie frei sein dürfen. So, Freiheit ist ein großes Wort, da wollen wir vielleicht mal drauf eingehen, was das eigentlich heißt. Wie siehst du denn eigentlich so generell gerade dieses Thema? Du hast das ja auch schon, Waldorf hast du erwähnt, das ist ja auch schon, also vor 30 Jahren war das ja auch schon sehr verrufen und suspekt. Was ist das? Ja, heute ist es schon sehr, ich sage es mal, gesellschaftsfähig geworden. Aber irgendwie doch immer noch nicht. Ja, weil Kinder sind immer noch in vielen Familien eingesperrt. In Gedankenmuster, in Verhaltensmuster. Was ist so dein, ja, vielleicht magst du uns noch ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen, warum das so für dich so ein wichtiges Thema ist, für die Kinder zu sprechen.
Ja, ich glaube, meine eigene Kindheit war nicht so super toll. Und deswegen bin ich unglaublich motiviert, dass es gab mal so einen Slogan, ich wähle CDU, warum sollen meine Kinder es besser haben? Also ich habe noch nie CDU gewählt. Und ich finde, dass meine Kinder es besser haben sollen und dass alle Kinder es besser haben sollen. Wobei ich eigentlich, du hast jetzt so gesagt, ja, und gerade die Kinder heute und so, ich glaube, dass die Kinder immer schon Freiheit in einem geborgenen Rahmen gut hätten gebrauchen können. Aber natürlich machen wir auch insgesamt einen Weg. Und ja, Kinder sind heute in den und waren immer schon natürlich in den Wertvorstellungen ihrer Eltern. Das ist der Rahmen, ne? Und ich denke, bis zur Pubertät ist das auch ein Stück weit so geplant von Mutter Natur, dass die Kinder mit der Erwartung hierher kommen, ja, hier gibt es jetzt Leute, die sind schon länger hier. Und die wissen, wie man hier überlebt auf diesem Planeten. Und von denen lerne ich erstmal. Und wenn sie so die Basics haben, ja, und ihre Kindheit überlebt haben, dann kommt die Pubertät. Und in der Pubertät ist dann ja die Aufgabe, genau sich aus diesem Rahmen zu befreien. Und deswegen war es für mich damals wichtig, nicht irgendwas zu studieren, wo mein Vater mir ständig reingequatscht hätte oder wo er selber eine Ahnung hatte. Weil ich natürlich meinen eigenen Weg gehen wollte. Und mein Vater war so ein Typ, und da gibt es viele Eltern, ich selber habe mich dann deswegen versucht, sehr zurückzunehmen, aber es liegt uns allen, glaube ich, relativ nahe. Wenn ich mich für irgendwas interessiert habe, dann kam der sofort an, ja, das ist ja interessant, ja, dann können wir ja mal in das Museum fahren und da habe ich auch das Buch und so. Dann war es für mich schon rum, weil dann war es nicht mehr mein Projekt, sondern dann war es seins. Und als meine Kinder dann später nicht zur Schule gegangen sind, war ich mit dieser Versuchung auch immer wieder konfrontiert, weil ich natürlich als doch unterschwellig etwas nervöse Freilernermutter, ob das jetzt wirklich alles so funktioniert, wie man munkelt, immer bestrebt war, Gelegenheiten zu ergreifen, um an meine Kinder irgendwelche Bildung ranzufüttern. Und ich habe dann gelernt, wenn sie dann so diesen etwas glasigen Blick kriegten, wenn ich zu weit ging. Und sie haben auch gelernt, dann zu sagen, ich möchte jetzt nur das wissen, ja. Bitte nicht jetzt die Welt im Wasser tropfen, sondern ich möchte jetzt nur das wissen, wie alt werden Ameisenköniginnen und nicht so. Und das, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Andererseits glaube ich, natürlich übernehmen Kinder heute die Werte ihrer Eltern zunächst mal, bis sie sich dann freistrampeln. Andererseits, aufgrund der Tatsache, dass unsere Gesellschaft ja in Auflösung begriffen ist eigentlich, haben ja auch wir als Eltern oder die Generation nach uns als junge Eltern so viel Freiraum für die Erziehung unserer Kinder wie noch nie. Also, meine Eltern haben natürlich nicht alles richtig gemacht, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber meine Eltern waren sich viel sicherer in dem, was sie taten, weil sie haben es so gemacht, wie man es eben machte. Und bei uns heute ist es so, und das erlebe ich bei den vielen Familien und Müttern vor allem, mit denen ich zusammenarbeite, wir geben uns wahnsinnig Mühe und sind aber sehr unsicher die ganze Zeit, weil wir im Grunde unser ganz eigenes Modell finden müssen, was zu uns und unserem Kind oder unseren Kindern passt. Und wir machen das nicht mehr so wie früher nach Schema F. Also jedenfalls die Eltern, mit denen ich in Kontakt bin, ne? Und die auch solche Videos hier gucken.
Ja, also ich sag mal, die, Freilerner, das ist ein Thema. Viele Menschen verlassen gerade das Land mit ihren Familien, um den Kindern ein anderes Lern- oder Bildungssystem auch möglich zu machen. Ich weiß ja aus dem Vorgespräch, deine Kinder sind ja jetzt auch schon erwachsen. Also das heißt, du hast schon relativ früh ein Bildungs-, ein Schulsystem für dich entdeckt, ja, dass deine Kinder frei lernen konnten. Das war doch mit Sicherheit auch einfach mal für unsere Zuschauer. Was heißt denn das eigentlich, ja, wenn deine Kinder sind nie zur Schule gegangen?
Nein, so war es nicht. Sie sind ein bisschen zur Schule gegangen. Ich habe meine Kinder waren jeder ganz kurz, ungefähr so 2, 3 Wochen. Nee, der eine 2, 3 Monate, der andere 2, 3 Wochen im Kindergarten. Und sie sind da problemlos hingegangen und haben dann beide gefunden, ich kann zu Hause besser spielen. Ne? Also der berühmte Satz meines älteren Sohnes: Mama, jetzt weiß ich, wie es da ist, jetzt kannst du mich wieder abmelden. Ne? Der hat in
Sehr
mir
gut.
einen bleibenden Schock ausgelöst, weil ich dachte: Oh Gott, bis zur Schule, da war er 3, sind es nur noch 3 Jahre oder so. Und dann habe ich eine Schule gegründet, tatsächlich. Eine Montessori-Schule, die gibt es auch heute noch in Oberstaufen. Und da ging er dann aber auch nicht gerne hin, ja. Der andere war dann noch zu klein. Und dann, also er ist ungefähr ein gutes Schuljahr zur Schule gegangen, der Ältere. Und im nächsten Jahr war dann der Jüngere dran, mit zur Schule kommen. Und wir waren dann umgezogen und haben gedacht, also wir wollten dem Jüngeren auch dieses Einschulung, Zuckertüte, Tralala nicht vorenthalten. Und hatten natürlich auch die kleine Hoffnung, vielleicht, es geschieht ja ein Wunder und es ist auf einmal alles anders. Aber es war genau dasselbe. Sie sind bereitwillig hingegangen und waren auch im Anfang, es war dann sogar eine Modellschule mit Ganztags- und Mittagessen in der Schule. Das fanden sie totschick, so die erste Woche oder 10 Tage. Und dann fanden sie, ja, sehr nett, nette Erfahrung, aber jetzt reicht's. Ja, wie oft müssen wir da jetzt noch hingehen? Ja, 12 Jahre. Nein. Und dann, da war ich dann schon durch die vorherigen Erfahrungen, durch die Erfahrung der Schulgründung und durch den Kontakt auch mit den ersten Homeschoolern oder Freilernern, und der Feststellung, dass diese Kinder gar nicht irgendwie im Lendenschurz rumspringen und unartikulierte Laute von sich geben, was im Grunde unbewusst meine Erwartung war, wenn ich ehrlich bin, ne? Sondern ganz normal sind, vielleicht ein bisschen unbefangener und freier. Das ist mir bei meinem ersten Gespräch mit einem echten Freilernerkind eigentlich aufgefallen. Das war eben ein Mädchen von so einer österreichischen Familie. Wir waren da ja im Grenzbereich zu Österreich und die interessierten sich für diese Montessori-Schule. Und wir waren alle unglaublich gespannt auf diese Kinder, ja, diese Homeschool-Kinder. Und dann habe ich mich mit diesem Mädchen, die war 8 oder 9, unterhalten. Und was mir davon in Erinnerung geblieben ist, war, die hat sich einfach mit mir unterhalten, so von Mensch zu Mensch. Die hatte nicht so dieses: Du bist ein Erwachsener und damit mein natürlicher Feind. Oder du bist ein Erwachsener, stellst dieselben blöden Fragen wie alle und ich gebe dir jetzt das, was du haben willst, ja. Sondern die hat sich einfach mit mir unterhalten. Und es war ihr im Grunde egal, ob ich jetzt erwachsen bin oder nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe an diesem Mädchen im Grunde überhaupt erstmal gemerkt, so dieses Schema, wenn Kinder so: Na, gehst du denn gerne zur Schule? Was anderes willst du eh nicht hören? Oder eben nur irgendwie eine Antwort, die signalisiert: Lass mich in Ruhe, mach hier keinen auf Konversation. So diese Spaltung zwischen Kindern und Erwachsenen, die da durch die Schule und durch diesen Zwang, den wir da auf die Kinder ausüben, in vielen Fällen eben entsteht bei vielen Kindern, so diese grundsätzliche Vorsicht im Umgang mit Erwachsenen, ja, die habe ich bei diesem Kind eben nicht wahrgenommen. Und das war für mich dann ein Auslöser für viele Gedanken und Fragen. Und ich habe dann ja auch Bücher zu dem Thema rausgegeben in meinem Verlag, weil ich natürlich dann, nachdem meine Kinder dann ab dem, der eine ist eben sowieso nur ein paar Wochen dann, so erstes Halbjahr, erstes Schuljahr, und der andere eben vielleicht 1,5 Jahre in die Schule gegangen. Und dann sind sie erstmal beide nicht mehr gegangen, bis sie 16 waren und dann in das zweite Halbjahr der 10. Klasse gegangen sind, um den Realschulabschluss zu machen. Ne? Und danach haben sie aber dann entschieden, reicht, war nett, wir haben viele andere Gleichaltrige kennengelernt, super, jedes Wochenende werden wir jetzt zu irgendwelchen Partys eingeladen, aber dafür muss ich ja jetzt nicht mehr zur Schule gehen, jetzt kenne ich die ja. Ne? Und dann haben sie eben bis zum Abitur wieder frei sich. Einfach, wir haben gar nicht gelernt, wir haben einfach gelebt. Ne? Und der Ältere hat sich das dann selber organisiert, externe Abiturprüfung ohne Schule. Und der Jüngere ist dann einfach das letzte Jahr in eine freie Schule gegangen, die noch so neu war, dass sie auch eine externe Prüfung machen mussten. Die externe Abiturprüfung ist ein bisschen anspruchsvoller als die normale. Man hat mehr Prüfungen, weil eben die Vorzensuren fehlen oder was weiß ich. Ne? Und ja, das war dann der Weg, und aber jetzt lasse ich dich mal immer wieder fragen.
Ja, aber bei mir arbeitet das gerade tatsächlich. Also ich habe ja auch zwei Kinder, ne? Ich merke gerade, ich weiß, ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei unseren Zuschauern auch gerade ganz viel arbeitet. Ich möchte mal so ein bisschen in die heutige Zeit gehen. Also ich meine, du bist ja jetzt mit deinen Kindern, ich sage jetzt mal vor 30 Jahren, ja, hast du das gemacht? Da war eine Zeit, noch eine andere Zeit als heute. Wenn ich jetzt mir Gedanken mache um meine Kinder sind klein, als Mama, als Papa. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Anzeichen zu spüren, dass Kinder eigentlich diese Freiheit im Lernen brauchen? Weil, also heute ist ja so, ich kenne tatsächlich auch aus meinem Freundeskreis ganz viele, die sagen, oh Gott, mein Kind will nicht zur Schule, das ist ein Drama, da gehen Ehen auseinander, ja, da wird ja ein ganzes System durchgerüttelt. Was sind so die ersten Anzeichen, wo du sagst, okay, liebe Eltern, da schaut mal genauer hin, vielleicht dann Dagmar aufzusuchen. Was sind das für Anzeichen?
Naja, normalerweise machen Kinder das sehr deutlich, wenn sie nicht hinwollen. Also, du hast es ja schon geschildert. Bei meinem älteren Sohn war es so, wenn der mittags aus dem Schulbus stieg mit seiner Tasche, dann ging der wie so ein Fragezeichen, so ganz vorn übergebeugt. Und er wurde auf einmal aggressiv, er hatte zu nichts mehr Lust, er war nur gelangweilt, er hat sich ständig mit seinem kleineren Bruder gestritten. Und am Wochenende wurde es dann besser, in den Ferien war er wieder der Alte. Und wenn er die Schule wieder losging, wenn ich ihn morgens geweckt habe, dann hatte er doch die Augen zu und sagte, was für ein Tag ist heute? Und dann sagte ich, schlimmstenfalls Montag. Und dann konnte man so sehen, so, wie bei ihm so die Klappe runterging. Er war einfach nicht mehr glücklich. Er war nicht mehr. Sein ganzer Enthusiasmus, seine ganze Begeisterung war weg. Es war nicht mehr dasselbe Kind. Er war einfach nicht glücklich. Und ich denke, das Problem ist nicht, dass die Eltern das nicht merken, wenn ihr Kind nicht glücklich ist. Ich glaube, die Herausforderung ist, ja, mein Kind weint jeden Morgen und will nicht zur Schule, dem zu folgen. Und ich denke, das war auch das, was sozusagen dann dazu geführt hat, dass ich einen anderen Weg gegangen bin als die meisten, die einfach, denen es sehr leid tut und die irgendwie versuchen, ihr Kind da durchzubegleiten, was ich auch richtig finde. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, Freilerner zu werden oder sein Kind Freilerner werden zu lassen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man auch weiß, unter welchen Bedingungen Kinder auch in der Schule ihr Potenzial so gut wie möglich entfalten können. Ne? Und dass man jetzt nicht so sagt, ja, also wenn ein Kind zur Schule geht, dein Kind geht zur Schule, auch vergiss es. Ne? So ist es ja nicht, sondern im Grunde, und deswegen habe ich mich dann so intensiv mit Entwicklungs- und Bindungsforschung beschäftigt und dazu ja dann auch Bücher rausgegeben, und gebe ja auch heute die ganzen Seminare und Kurse und so weiter. Im Grunde müssen wir wissen, was braucht ein Kind, und dann können wir unter den Bedingungen, mit denen wir als Familie konfrontiert sind, das Bestmögliche herstellen. Und dann gibt es eben, wie du sagst, viele Eltern, die kaufen sich ein Wohnmobil und sagen, mir reicht's, ne? Wir gehen jetzt erstmal auf Reisen und so weiter. Aber es gibt auch viele, Die können das nicht, ne? Weil sie beruflich gebunden sind, weil sie alleinerziehend sind, Sozialleistungen beziehen, was auch immer. Und dann ist es Quatsch, einfach zu sagen, ja, dann tut es mir leid, ne? Sondern da muss man eben gucken. Und Kinder, es ist im Grunde gar nicht so kompliziert. Kinder brauchen einen Rahmen von Sicherheit und Geborgenheit, damit ihr Gehirn sozusagen aus dem Überlebensmodus in den Entwicklungsmodus schaltet. Unser Gehirn ist sinnvollerweise so gestrickt, und das unsere Kinder auch, erst wenn wir uns sicher fühlen, schalten wir in den Luxusmodus und entwickeln uns und forschen und reifen und spielen und so. Und wenn wir mit Überleben beschäftigt sind, gefühlt und fehlende Geborgenheit oder Mobbing oder so bringt uns in den Überlebensmodus, ja, dann interessiert uns nur das. Ist ja auch sinnvoll. Was nützt die schönste Entwicklung, wenn ich überlebt habe, ne? Und deswegen, ja.
Genau, also das ist sehr individuell, ne? Also du hast das ja schon gesagt, das ist nicht für jeden geeignet, weil es gibt ja auch Kinder, die brauchen tatsächlich ja vielleicht auch, ne, diesen
Moment,
Rahmen.
das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, es ist nicht für jeden geeignet. Ich habe gesagt, es ist nicht für jeden möglich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass in 100 Jahren Schule ein Konzept ist, über das man in Geschichtsbüchern nachlesen wird. Aber man kann auch mit Schule sein Kind gut fördern. So, das möchte ich doch
Ja, genau.
klarstellen.
Da wollte ich auch drauf hinaus, ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, also jemand, der vielleicht auch als Elternteil im Überlebensmodus ist, du hast es gesagt, ne? Alleinerziehend, finanzielle Nöte, ist in der heutigen Zeit ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass es ja schon auch schwierig gemacht wird. Wie siehst du denn, dass ich sage jetzt mal, das System Bildung gerade generell, wird es einem leicht gemacht, wenn man sich als Eltern entscheidet, Freilernerkinder begleiten zu wollen? Oder weil, also ich denke jetzt nur an meinen Sohn mit 16, da hat man mir gesagt, mit 16, das ist noch gar nicht so lange her, halten Sie sich mal aus der Erziehung des Kindes raus. Also das machen wir hier an der Schule. Also da war ich dann schon ein bisschen schockiert. Also deswegen frage ich so direkt, ist das, also man stößt, glaube ich, nicht immer auf offene Ohren, oder?
Also ich sehe da zwei Strömungen. Die eine ist natürlich, Eltern ist ein Mythos, ja, die werden überhaupt nicht gebraucht, gerade noch im Moment überwiegend noch zur Zeugung, aber ansonsten sind sie eigentlich völlig entbehrlich. Und wie gesagt, ne, und halte ich da mal raus, überlasse das den Experten, das ist die eine
Ja,
Tendenz.
genau.
Ich erlebe aber auch Briefe der Lehrer an die Eltern, in denen gesagt wird, ja, in der letzten Klassenarbeit war das Ergebnis so und so, und wir erwarten von Ihnen, dass Sie da jetzt mal zu Hause tätig werden, damit sich dieses Ergebnis verbessert, wo ich so denke, wie bitte? Wofür bin ich denn da jetzt zuständig, wenn Sie das nicht gebacken kriegen? Nein, also es wird natürlich den Eltern, die ihr Kind selber erziehen wollen, beziehungsweise selber die Verantwortung für seinen Bildungsweg übernehmen wollen, überhaupt nicht leicht gemacht. Denn das Konzept und die Geschichte der Schule ist ja letzten Endes ein militärisches, ja. Und Kinder werden in der Schule schon tendenziell, natürlich mit einzelnen rühmlichen Ausnahmen und so weiter, aber das Grundkonzept der Schule besteht darin, Kinder zu Erwachsenen werden zu lassen, die man gut lenken kann, ne? So. Und Eltern, die was anderes wollen, denen wird es natürlich nicht leicht gemacht. Und im Grunde ist jetzt seit Corona, wo auf einmal Homeschooling angesagt war, das war in meinen Augen, haben sie sich damit echt ins Knie geschossen, weil dieser vorher bestehende Mythos, jedes Kind muss unbedingt immer zur Schule, sonst kann es gar nicht gedeihen, der wurde dadurch abgeschafft. Und viele Eltern, nicht alle natürlich, manche waren auch genervt, aber viele haben auch gemerkt, ha, jetzt sind wir auf einmal alle im Lockdown zu Hause. Wie schön ist das denn? Wie entspannt sind meine Kinder auf einmal? Wie gut ist unser Kontakt auf einmal, ne? Und wir haben damals, also bei uns war es so, wir haben dann eben irgendwann gesagt, ja, also unsere Kinder wollen nicht zur Schule, beziehungsweise die sind ja zur Schule gegangen und dann Und habe ich natürlich, wie ich was so meine Art ist, die Klappe aufgerissen und habe mit den Lehrern über den Sinn von Schulpflicht diskutiert und so, und meine Gedanken dazu geteilt und geäußert. Und dann hab ich dann hingeschrieben, ja, ich habe jetzt ein Übersetzungsprojekt für meinen Verlag in Irland und werde also dann viel in Irland sein und meine Kinder mitnehmen und so. Und die haben gedacht, aha, die haben mir das natürlich nicht geglaubt. Haben dann einen Beratungsdienst Schulvermeidung Bremen-Nord, statt auf dem Etikett, was der da am Revers hatte, zu mir geschickt. Und naja, die Adventssäckchen hingen im Flur, war irgendwie klar, stimmt nicht. Und dann haben wir sofort ein Zwangsgeld gekriegt, über 1000 Euro. Und in der Begründung stand drin, ja, da es sich ja bei uns um einen Überzeugungstäter handeln würde, würden sie die Bußgeldphase gleich weglassen und gleich, ne, nicht kleckern, sondern klotzen. Mit anderen Worten, wenn wir morgens zu besoffen gewesen wären, um unsere Kinder in die Schule zu bringen, dann wäre erstmal ein Bußgeld von 30 Euro gekommen. Aber da das nicht der Fall war, haben sie halt gleich losgelegt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt sollen wir offensichtlich hier eingenordet werden. Wir begeben uns gar nicht erst in die Rolle des Kaninchens vor der Schlange. Und wir haben dann die Stadt Bremen verklagt auf das Recht unserer Kinder frei zu lernen, weil wir damals noch an Demokratie und Gerechtigkeit und all solche Sachen glaubten. Also ich glaube heute auch noch dran, aber ich glaube nicht mehr so, dass das hier unbedingt umgesetzt wird. Jedenfalls haben wir dann mehrere Prozesse geführt auf verschiedenen, in verschiedenen, alle Instanzen durch und haben immer verloren. Ja, ein Richter hat mal gesagt, Kinder müssen zur Schule gehen, das weiß man doch. So, ja, das war einfach so. Und wir haben dann eben gelernt in diesem Prozess, dass es nicht erwünscht war, ne? Nachdem wir all unsere Prozesse verloren hatten und dann auch gezwungen waren, zumindest so zu tun, als ob wir ins Ausland gingen, dann haben wir erfahren, nach Jahren, dass wir uns das Ganze hätten sparen können, weil es schon, als wir anfingen, einen Beschluss der Kultusministerkonferenz von Deutschland gab, Homeschooling, Freilernen, keine Präzedenzfälle. Ne? Und es ist definitiv nicht gewünscht, auch heute noch nicht.
Genau. Also ich sag mal so, das Bewusstsein hat sich ja zum Glück auch schon bei Eltern und auch, du hast es ja eben schon erwähnt, auch bei Lehrern. Es ist ja im Wandel. Ne? Also 100 Jahre, ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, dass wir bis dahin kommen. Aber irgendeiner muss ja mal anfangen. Das heißt, du hast darüber Bücher geschrieben. Du begleitest ja auch Experten, also Fachkräfte aus dem Schulbildungssystem, Firmen. Ja, weil ich sag mal so, wir sind ja alle irgendwo in diesem Lernprozess und es wandelt sich ja gerade alles. Wenn ich jetzt, sage ich mal, du hast jetzt ja deine Geschichte erzählt von vor 30 Jahren, es hat sich nicht viel verändert, aber das Bewusstsein ist jetzt da. Wenn ich jetzt mal unsere Zuschauer, wenn da jemand ist, der das Gefühl hat, mein Kind leidet, wenn es dort oder wir als Familie leiden vielleicht sogar auch. Was ist der erste Schritt? Also ich meine, du begleitest, das ist klar, das verlinken wir nachher auch, aber was wäre jetzt, ich sage jetzt mal, ohne dass wir vielleicht jemanden wecken, dass Eltern der heutigen Zeit ähnliche Prozesse durchlaufen müssen, wie ihr es gehabt habt, vor Gericht zu ziehen. Was braucht es erstmal für Eltern, die sagen, wir wollen einen anderen Weg gehen?
Also, wir sind ja jetzt vorhin davon ausgegangen, ich nehme wahr, mein Kind ist unglücklich in der Schule und will nicht hin.
Genau.
So.
Genau.
Dann wäre für mich, war ja auch bei mir so, nicht der erste Schritt, ah ja, gut, dann kaufe ich mir jetzt ein Wohnmobil und gehe ins Ausland. Das ist für die meisten Eltern nicht so, sondern ich würde erst mal gucken, woran liegt das denn, dass das Kind unglücklich ist in der Schule? Ja? Liegt es vielleicht daran, dass es in dieser Klasse mit dieser Lehrkraft oder mit diesen Mitschülern, die es in jeder Pause malträtieren oder so, unglücklich ist? Oder liegt es am Prinzip Schule? Ich würde mit Sicherheit erstmal versuchen, kleine Änderungen zu machen und gucken, kann ich erstmal das Gespräch mit der Schule suchen, mit der Lehrerin oder dem Lehrer, der für mein Kind vor allem zuständig ist und mit dem Kind natürlich vor allem. Aber viele Kinder können das natürlich auch nicht so artikulieren, worunter sie eigentlich leiden. Und die schlimmsten Dinge, die meine Kinder in der Schule erlebt haben, jetzt in Bezug auf in die Brennnesseln geschubst werden oder Hose runtergezogen kriegen oder so, die haben sie mir erst erzählt, da waren sie schon über ein Jahr zu Hause. Ja? Denn ne, solange man in der Situation ist, ist man eben im Überlebensmodus und will da auch gar nicht drüber sprechen unbedingt. Das heißt, erstmal gucken, was ist denn eigentlich los? Und es gibt viele Eltern, die dann an solchen Schrauben drehen, einen Wechsel der Klasse, einen Wechsel der Schule, mal eine Pause. Es gibt auch sehr viele Eltern, die ihrem Kind ermöglichen, mindestens einmal pro Woche zu Hause zu bleiben oder sozusagen vorbeugen, so, heute siehst du gar nicht gut aus. Ich glaube, heute musst du mal zu Hause bleiben, sodass das Kind gar nicht das Gefühl hat, ich schwänze mit Mamas Erlaubnis, sondern Mama findet, ich sehe so blass aus. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl auch für das Kind, ne? Und erst wenn das nichts bringt, dann würde ich weitere Sachen in Betracht ziehen. Natürlich gibt es heute auch viele junge Eltern, die schon bevor sie überhaupt ein Kind kriegen, wissen, mein Kind soll nicht zur Schule, und die dann von vornherein das so planen, dass sie dann, wenn das Kind schulpflichtig wird, eine Auslandsphase einlegen oder das Kind rechtzeitig abmelden oder gar nicht erst anmelden und auf die ganzen Segnungen von Kindergeld etc. verzichten. Das gibt es ja alles, und denen muss ich aber nichts sagen. Die wissen selber, was sie tun. Also insofern finde ich es jetzt nicht unbedingt so, dass der erste Schritt, wenn mein Kind nicht gern zur Schule geht, es sei denn, mir ist das klar, warum, und ich bin insgesamt mit dem System Schule fertig und habe die Möglichkeit, dann würde ich auch nicht mehr lange fackeln, ne? Aber wie gesagt, für diese Eltern, die brauchen im Grunde meinen weisen Rat nicht, ne?
Finde ich aber ganz spannend, was du sagst. Ich würde gerne für die Zuschauer das mal so ein bisschen runterbrechen, weil ich finde, du gehst da so ein bisschen in den Frieden, nicht in den Widerstand, nach Lösungen zu suchen, wie kann das Kind in dieser Welt, in der wir nun mal leben, ja, zurechtkommt. Und da geht es ja auch um Bindung, also diese familiäre Bindung zu stärken. Also ist das vielleicht ein Thema. Und auch, also generell diese Bindung auch zu dem Thema Lernen. Weil, also wir sind ja ganz schnell immer dieses Verteufeln, ne? Das eine ist schlecht, das andere ist gut. Wenn du jetzt mal über die Bindungsfähigkeit, vielleicht unsere Zuschauer mitnehmen kannst, weil ich habe von dir ein schönes Zitat gehört und das würde ich gerne mal hier reinbringen. Bindung ist für uns Menschen oder auch für Kinder wie das Wasser für die Fische. Magst du
Ja, ist
dazu
so.
mal was sagen? Weil ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir aus diesem, wenn es um Glück geht, dass wir rauskommen aus diesem Widerstand, ne? Wenn ich weiß, ich kann es nicht, weil vielleicht auch mein Partner den Weg nicht mitgeht. Und bevor ich jetzt
Genau.
meine Ehe und die Familie zerstöre, nach Lösungen zu suchen und da dieses Bindungsthema vielleicht, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen in den Vordergrund
Das war
stellen.
für mich, ja, das ist gut, dass du das anschneidest. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt in der Zusammenarbeit mit anderen Freilernereltern, die zum Teil eben dann auch sehr radikal unterwegs waren, und ist ja auch in Ordnung. Aber für mich war immer wichtig, mein eigentliches Ziel im Auge zu behalten. Und mein eigentliches Ziel war nicht, dem Schweinesystem zu zeigen, was eine Harke ist oder so, sondern
Genau,
mein eigentliches Ziel war, dass es meinen Kindern gut geht, dass sie glücklich sind und dass sie ihr Potenzial entfalten können. Das war mein Ziel. Und deswegen hast du sehr richtig erkannt, nachdem ich mit unserem Naiven, jetzt verklagen wir die mal und dann werden die schon sehen und das werden die schon verstehen, dass Freilernen einfach besser ist, ne? Hinter den Kulissen haben wir das übrigens gesagt. Also wir haben sich so, ja, als Eltern haben sie unseren höchsten Respekt, aber wir sind hier nun mal und in unserer Funktion und bla bla bla, da geht das nicht. So, und deswegen muss ich einfach wissen, und ich habe mich ja dann intensiv mit Bindungsforschung auseinandergesetzt, weil ich natürlich verstehen wollte, was ist denn hier los? Warum tun wir unsere Kinder in ein System, was ihnen überwiegend nicht gut tut? Was brauchen sie denn eigentlich? Und es ist so, dass wir als Menschenkinder sind ja sogenannte Traglinge und nicht nur Säuglinge, sondern Traglinge. Sie brauchen eigentlich ganz lange unglaublich viel Nähe auf verschiedenen Ebenen. Und dieses Bindungsstreben ist sozusagen unser allerstärkster Instinkt. Das heißt, Die Natur sorgt dafür, dass wir zu Essen, Wärme, Schutz, Ausbildung, Geborgenheit, Liebe kriegen, indem sie uns einen Hauptinstinkt mitgibt, wenn wir geboren werden, nämlich Bindung, ja, Nähe streben. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb viele Kinder im Anfang gerne in die Schule gehen und dann das irgendwie so in sich zusammenfällt, weil bis Kinder zur Schule kommen, sind sie häufig, wenn es nicht schon im Kindergarten losgeht, sind auch die Eltern fühlen sich dann noch frei von diesem Leistungsdenken. Das heißt, die Eltern erlauben sich, ihr Kind einfach lieb zu haben, ja, weil es ihr Kind ist, weil es so süß ist und überhaupt, ne? Und wenn dann die Schule kommt, dann sind wir überwiegend als Eltern so geprägt, auch wenn wir glauben, wir sind schon sehr bewusst, aber ich habe das bei mir auch festgestellt, wir sind so geprägt, dass wir der Schule erlauben, in unser Zuhause hineinzuregieren. Das heißt, wenn das Kind nicht gut ist in der Schule oder eine 5 geschrieben hat oder die Versetzung bedroht ist oder irgendwas, dann haben wir das Gefühl, ja, dann müssen wir ja den Ausflug am Wochenende wohl streichen, ja, und die Lieblingssendung auch. Und ich kann doch jetzt nicht mit meinem Sohn kuscheln, wenn er gerade mir erzählt hat, dass er in Mathe schon wieder eine 5 geschrieben hat. Ja, und das Fußballtraining, das geht dann auch nicht mehr. Und das bedeutet, für das Kind hängt auf einmal an dieser Leistung, die da von ihm in der Schule erwartet wird, nicht nur sein Glück in der Schule, sondern auf einmal auch sein Glück zu Hause. Und für das Kind fühlt es sich so an, und deswegen gibt es ja leider immer wieder Kinder, die sich dann am Zeugnistag umbringen, als würde es nicht mehr geliebt, wenn es die Leistung nicht bringt. Und auf diesem Gefühl basiert unsere gesamte blöde Leistungsgesellschaft inklusive Stress, Manager, Krankheit und Tralala, weil wir unbewusst das alle in uns tragen, dieses Gefühl, ich muss die Forderungen, die irgendwelche Fremden aufgrund eines Lehrplans und so weiter an mich erheben, erfüllen, sonst haben mich meine Eltern nicht mehr lieb, ja? Auch wenn jetzt viele Eltern sagen, ja, natürlich, ich habe mein Kind immer lieb, aber wir zeigen es den Kindern dann nicht mehr, sondern wir denken dann, wir müssten ihnen signalisieren, ja, wenn das so ist, ne, dann so. Und das ist ein zentraler Punkt, der die Bindung schädigt, weil das Kind das Gefühl hat, meine Eltern lieben mich nur, wenn ich gut bin in der Schule. Was ist das denn für eine Liebe, ja? Und es stimmt hinter den Kulissen gar nicht. Die Eltern lieben, wir lieben unsere Kinder, aber wir sind so gehirngewaschen und manipuliert und von unseren eigenen Erfahrungen geprägt, dass wir ganz viel Bewusstseinsarbeit leisten müssen, um im Alltag nicht in diese Schiene zu rutschen.
Naja, ich denke jetzt auch noch mal nicht nur an die Eltern und an die Kinder, sondern dahinter stecken ja auch Menschen im Schulsystem, im Wirtschaftssystem, Lehrer, die ja auch, du hast es ja eben erwähnt, ne? Du hast im Hintergrund, habt ihr eigentlich als Mensch, als Eltern Zuspruch bekommen, aber man sitzt in einer Position, in der Abhängigkeit, das ist mein Job, ne? Das ist mein Geldgeber. Und das ist ja auch, das ist ja schizophren, ja. Und da ist ja auch, und ich finde, da gehört auch ein bisschen Mitgefühl hier mit hinein. Und vor allen Dingen auch Aufklärung, was du ja tust, ne? Du machst ja Supervision in dem Bereich, du unterstützt ja auch diese Experten. Weil auch da sind ja Eltern, ne? Die in diesem Paradoxum leben müssen und innerlich ja auch, da sind wir wieder bei unserem Thema, nicht nur glücklich zu sein, sondern auch gesund zu sein und zu bleiben. Wenn wir
Ja.
dieses Freidenken ja auch nicht mehr können, weil wir in diesen Zwängen hängen. Und dafür hast du ja, sag ich mal, ein paar gute Dinge, ein paar gute Institutionen eingerichtet. Ne? Du machst Supervision, du machst für die Eltern hast du eine Wachstumsgruppe. Genau, was haben wir noch? Irgendwas habe ich noch? Genau, die Supervision, deine Live-Treffen, ja? Wie hast du sie genannt?
Vor
Dagmar
Ort.
Sommerwoche?
Genau, da muss mal ich, weil ich Die Zukunft ist offline in meinen Augen. Also wir sind, gerade weil ich unsere Bindungsbedürfnisse und die unserer Kinder so gut kenne, also ich liebe das Internet, ne? Wir hätten uns ja auch gar nicht gefunden ohne Internet. Wir machen jetzt hier dieses Gespräch, ist alles wunderbar. Ich bin da wirklich kein Technikfeind. Und wie mit jeder neuen Technik Wir tendieren dazu, jede neue Technik am Anfang maßlos zu überschätzen und zu denken, sie löst jetzt alle unsere Probleme. Und im Moment merken, fangen wir gerade an zu merken, Moment mal, unsere wirklichen Bindungsbedürfnisse, die können wir nicht online erfüllen, sondern ich, wie gesagt, in Dagmars Sommerwoche treffen sich ganz viele Leute, die übers Jahr an meinen Kursen und so online teilnehmen, vor Ort und reden miteinander und baden miteinander und wandern und wir machen jedes Jahr eine Paddeltour und so. Und das ist sozusagen das, was uns nährt. Und wenn man sich dann auf der Grundlage wieder online sieht, ist das was ganz anderes, ja? Und diese Bindungsbedürfnisse, die werden uns jetzt in dem Maße, wo wir sie nicht mehr erfüllen oder Gefahr laufen, sie nicht mehr zu erfüllen, weil wir denken, ach, ich habe 5000 Freunde online, reicht doch. Da merken wir erst, dass uns da was fehlt. Ich denke dann immer an die Zeit, wo die Menschen zum ersten Mal imstande waren, große Schiffsreisen zu machen und große Segelschiffe zu bauen und die Welt zu umreisen und monatelang unterwegs zu sein. Und dann wurden sie auf einmal krank an Skorbut und so. Das war ein Mangel, den man vorher gar nicht kannte, weil überhaupt kein Mensch so lange von der Erde getrennt war und von den frischen Früchten und Gemüse und so und Kräutern. Das hat man gar nicht gemerkt, ja. Wie du sagtest, Bindung ist das wie das Wasser für die Fische. Und jetzt, wo wir durch die Digitalisierung die ganze Zeit alleine zu Hause vor diesem Kasten sitzen und alle unsere, also immer mehr, viele Leute eben alle ihre Bedürfnisse versuchen, darüber zu stillen. Jetzt merkt man auf einmal, da fehlt aber ein ganz wichtiges Vitamin, ja. Und das ist dieses sich umarmen, die gemeinsam, wenn die Aura zusammenkommt, die Atmosphäre zu spüren, ach, wenn der reinkommt, dann ist der ganze Raum schon gleich heller oder dunkler. Diese Wahrnehmung, auf die wir eigentlich, ich meine, wir kommen ja hierher und inkarnieren uns hier, um hier auf der Erde was zu machen und nicht um in Herrn Gates virtuellem Scheinuniversum was zu machen. Ne?
Möchte ich trotzdem auch noch mal, weil du hast es vorhin auch wieder in so einem Beisatz erwähnt, es hat ja alles zwei Seiten. Und die Corona-Phase hat uns eigentlich wieder daran erinnert, wie schön Homeschooling sein kann. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist die größte Chance für Familien, endlich wieder gemeinsam zu Hause zu sein. Und diese Verzweiflung von vielen Eltern, die es verlernt haben, ne? Verlernt haben, die Kinder zu Hause auszuhalten.
Ja, und die Wohnungen sind natürlich auch heute
Genau.
darauf eingerichtet, dass man maximal abends noch eine Stunde zusammen Fernsehen guckt, ne?
Ja, und auch da wieder die Chance zu sehen, die Gesundheit und das Glück der Familien von innen heraus wieder aufzubauen. Und du hast so ein schönes Bild im Hintergrund, ne? Dieses, die Nahrung, genau, die Nahrung aus der Natur, dass wir uns wieder mit dem echten Leben beschäftigen, mit diesem freien Denken, freien Lernen. Und das muss nicht immer heißen. Das ist, finde ich, das ist eine schöne Quintessenz auch für viele, die das auch vielleicht belastet, dass sie nicht gehen können. Ja, dass sie nicht gerade in dieser Angst, in der wir festgehalten werden, ne, dass sie nicht gehen können, sondern die Lösung zu suchen in dem Ausmaße, wie es kann. Und dafür lieferst du Begleitung, du gibst Impulse durch deine Bücher, durch deine Online-Themen und vor allen Dingen auch natürlich durch deine Gruppen. Und sag mal, ich bin schwer begeistert. Also ich finde, ich merke gerade als Mama, als erwachsener Söhne, das macht so einen Frieden. Es macht so einen Frieden, was, dass man diesen Widerstand aufgeben kann, sondern lösungsorientiert den Kindern das größte Glück zu geben, weil dann werden wir Eltern ja auch wieder glücklich. Und das
Ja, und
Ganze
das ist
jetzt,
ein.
ja, genau.
Entschuldigung, ich würde da gerne noch einen Dings dazu anmerken, denn das ist eine Arbeit, die wir selber tun können. Wenn wir uns aus diesem Wahn, wir müssten unser Verhältnis zu unseren Kindern müsste deren Schulerfolg spiegeln, aussteigen, ja, und den Kindern vermitteln, ich hab dich immer lieb, ja. Egal, ob du jetzt eine 5 oder eine 6 oder eine 1 oder eine 3 geschrieben hast. Und natürlich das Kind unterstützen, damit es nicht auf den 6 hängen bleibt und so weiter. Aber ohne dieses, während wir gleichzeitig ihm vermitteln, du bist ein wertvoller Mensch und dein Schulerfolg. Es gab mal eine Statistik, dass irgendwie 80% der Nobelpreisträger Schulversager waren.
Ja, genau,
Ja,
das hatte ich
weil
auch gerade im
unser
Kopf.
Schulsystem eben nicht für schöpferische Gehirne, die wir eigentlich alle haben, angelegt ist, sondern für was anderes. Aber egal. Ja, das ist mir einfach wichtig, dass wir als Eltern natürlich die Möglichkeit haben, ganz andere Wege zu gehen und aus dem System uns zu lösen. Aber wir müssen nicht verzweifeln, wenn unsere Position im Moment das nicht zulässt, sondern dann können wir da, wo wir sind, auch ganz viel verändern. Denn letzten Endes wird das Schulsystem sich nicht erledigen, indem die Schulen angezündet werden oder so, sondern es wird sich erledigen, indem es von innen heraus, indem im Grunde es sich erübrigt und indem die Schulen, die es dann vielleicht noch gibt, einfach anders mit den Kindern umgehen, weil allen klar ist, so geht's nicht und das, was hier ursprünglich mal angelegt war an Militärdrill, das ist doch gar nicht mehr unser Ziel, ne? Und dass wir dabei mit Widerstand rechnen müssen, ist ganz klar. Aber ich finde eben, wie Don Quixote gegen Windmühlenflügel ankämpfen, keine gute Idee, sondern wir müssen durch die Lücken des Systems schlüpfen. Denn das System ist einfach machtvoll, wenn wir ihm Widerstand leisten. Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn wir kämpfen gegen das System, dann hat das System uns im Grunde. Und die haben Handschellen und Polizisten und Sorgerechtsentzug. Wir müssen hindurchschlüpfen und im Grunde unsere eigenen Wege gehen und uns nicht im Kampf gegen das System aufreiben. Ne? Und diese eigenen Wege können eben ganz individuell unterschiedlich aussehen, dass wir im Ausland sind oder dass wir hier vor Ort durchschlüpfen, Schulen gründen, die anders sind, was auch immer.
Ja, vor allem die Kinder stärken. Das ist ja auch ein ganz
Ja.
großes Thema, ne? Dass wir die Bindung in der Familie wieder stärken. Dafür stehst du ein und sag mal, da bist du natürlich prädestiniert für uns auf dem Kongress. Ja, weil darum geht es ja auch. Dass wir wieder lernen, auf unser Gefühl zu hören, auf die Stimmen der Kinder und die Kinder nicht, die werden ja sofort abgestempelt. Ja, wir sehen das ja gerade, ADHS. Das Thema brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr streiten. Das wäre ein neues Thema. Ja, da wird man ja auch wieder in so ein System gepresst.
Ja.
Und ich kann nur Danke sagen als Mama, ja, dass es dich gibt. Schade, dass ich dich nicht schon ein paar Jahre eher kennengelernt habe. Ich hätte viele Fehler vermeiden können. Aber danke, dass du das tust, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? Sich jetzt zusammenzutun. Und da sind wir ja wieder bei Bindung. Also nur weil mein Kind oder wir als Familie vielleicht uns anders aufstellen als die Allgemeinheit, heißt es ja nicht, dass man alleine ist, sondern dahinter steckt ja auch, ja, sag ich mal, mittlerweile ja auch eine Community, glaube ich, seit 30 Jahren. Ja, von Freilernern und dahinter stecken ja auch wieder Bindungskontakte und alles das, was du machst, das verlinken wir unterhalb des Videos, ihr Lieben. Ihr könnt, sag mal, ihr seht ja auch in ihrem Namen unten die Webseite, ihr könnt sie auf der Webseite finden und natürlich auch die Möglichkeit haben, von Dagmars Erfahrungen zu lernen, es anders zu machen vielleicht, ne? Nicht so den Widerstand zu gehen. Dagmar, unsere Gäste haben immer das letzte Wort. Ja, du darfst noch mal so deine Botschaft noch mal an die Zuschauer geben, was dir am allerwichtigsten ist.
Am allerwichtigsten ist mir das, was für mich in meinem eigenen Lernprozess der Knaller war. Vertraut, liebe Eltern, auf eure Intuition und auf euer Herz und lasst euch nicht verunsichern von eurem Verstand. Es gibt im Grunde, ja, das ist eigentlich das Zentrale, weil wir sind eigentlich von der Natur ausgerüstet, für unsere Kinder optimal zu sorgen. Nur wir trauen uns nicht, weil man uns die ganze Zeit erzählt, ja, die müssen so schnell wie möglich weg von den Eltern und so schnell wie möglich mit ganz vielen anderen Kindern und bla bla bla. Vertraut eurem Gefühl. Ihr seid diejenigen, die dieses Kind am meisten lieben und die wirklich, wirklich sein Bestes wollen. Ja? Und ihr seid die Experten für euer Kind und für eure Kinder. Boah.
Herzlichen Dank. Dagmar, das war ein so schönes Interview. Ich danke dir. Ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Ich
Ja,
danke dir und
absolut.
ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt. Ihr wisst, ihr habt auch die Möglichkeit, bei uns in der Telegram-Gruppe eure Frage nochmal zu Dagmar zu stellen, wenn ihr so schnell alles nicht mitbekommen habt. Ja, und Dagmar, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Tun, für deine wertvolle Arbeit für die Zukunft. Und wir sehen uns hoffentlich nicht in 100 Jahren, sondern schon ein bisschen eher auf
Bald.
einer wunder, wunderschönen
Ja.
Welt, ihr Lieben. Herzlichen Dank, Dagmar.
Vielen Dank, Susanne.